Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich hoffe, ich bin zu hören. Wenn nicht, beschwert euch im Livestream. Ihr wisst ja, wir haben die besten Techniker der Welt, die kriegen das dann sofort mit. Ihr wisst ja, wir haben die bequemsten Kirchenstühle. Ich erinnere mich, ich habe so die Gewohnheit, immer wenn ein neuer Dummfahrer kommt, dann lade ich ihn zum Kaffee ein und wir trinken zusammen Kaffee und beschwätzen uns ein bisschen, dass wir uns ein bisschen kennenlernen. Und das habe ich auch mit dem Vorletzten schon gemacht, mit dem Herrn Pax. Und wir saßen hier sogar unten im Christuszentrum, haben Kaffee getrunken und dann haben wir uns unterhalten. Und da sagte ich, Herr Pax, nur dass Sie es wissen, wir haben die bequemsten Kirchenstühle in ganz Limburg, im ganzen Landkreis. Und ich glaube, das ist so. Aber heute ist es vielleicht sogar so, dass du zu Hause noch bequemer sitzt als hier. Das heißt, ich muss mir jetzt Mühe geben, damit du nicht so nach vielleicht beim gerade einen guten Frühstück sitzen und so langsam wegdämmerst. Du sollst ja was mitnehmen, okay? Wir geben uns Mühe, aber vorher habe ich noch ein paar Worte der Erkenntnis für die, die das gar nicht wissen, was das meint. Der Heilige Geist ist so drauf, dass er manchmal einfach Dinge sagt, die Gott so gerne direkt auch übernatürlich schnell, ohne dass man groß drüber betet oder drüber Gedanken macht, die er tun will. Und wir erleben das, wenn wir diese Dinge dann aussprechen, dass sie in der Regel sofort zustande kommen oder prozesshaft beginnen. Und das möchte ich auch hier auf diesem Wege sein, auch wenn du zu Hause sitzt oder wo auch immer. Du kannst genauso reagieren. Hier vor Ort machen wir es immer so, dass wir aufstehen und dann dadurch ausdrücken im Glauben, ja, ich will das, ich nehme das jetzt in Anspruch, weil wir wissen, im Glauben nehmen wir die Dinge aus dem Wort Gottes. Ohne Glauben ist es nicht möglich, so etwas zu empfangen. Das sind dann Gnadenakte, das ist eine andere Nummer. Aber wir wollen im Glauben gehen. Und das Erste, was ich habe, hat tatsächlich mit Mutter zu tun. Nämlich mit einer Mutter, die ein gebrochenes Herz hat. Und wenn ich mich nicht verhört habe, dann sagt Gott, mindestens einer Mutter hier, die hier zuhört, Gott wird dein Herz heilen. Das ist nicht verbunden, dass jetzt alles wieder gut und richtig und schön wird, sondern er wird dein Herz heilen. Und möglicherweise ist das sogar die Voraussetzung, dass Beziehungen wieder heil werden können. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, er heilt jetzt gerade ein Herz. Und wenn du das bist, dann kannst du vor Ort einfach sagen, Gott, ich nehme es mir, danke, es ist mir. Und du hast es. Das andere ist eine andere Person, es ist nicht dieselbe. Hier geht es um Wiederherstellung und zwar ganz konkret von dem Herz einer Mutter zu ihrem Sohn. Und das ist, was ich gesehen habe, Mutter und Sohn. Da ist was zerbrochen, da ist was kaputt gegangen, wie auch immer. Und was ich empfinde, ist, dass Gott das heute wiederherstellt. Ich weiß nicht, vielleicht bekommst du Besuch oder einen Anruf oder irgendeine Sache, irgendwas passiert heute. Und wenn du das brauchst, dann nimm es einfach im Glauben jetzt und sag, danke Gott, das nehme ich für mich in Anspruch. Ich weiß nicht, ob es heute schon sichtbar wird, vielleicht geschieht es heute und du kriegst es irgendwann in nächster Zeit mit, aber kann auch gut sein, dass es heute einfach durchbricht und du erlebst es. Dann gesundheitlich habe ich jemand gesehen, du hustest krampfartig, also das ist es nicht Corona oder sowas, aber du hustest, du hast einen krampfartigen Hustenreiz und wohl schon eine Weile und Gott heilt dich jetzt. Halleluja, danke Jesus. Und ich habe jemanden gesehen, der hat Schwierigkeiten beim Gehen. Und zwar ganz konkret geht es um die Gelenke, die Fußgelenke. Die machen nicht so richtig mit, die machen Probleme, wie auch immer. Gott heilt diese Gelenke auch, gerade jetzt, wenn du es dir nimmst. Und das Letzte ist eine sehr ernste Sache, nämlich ich habe gesehen, dass jemand eine Krebsdiagnose hat. Ich weiß nicht, wer das ist, ob das jetzt das Aktuelle ist, wofür wir eben gebetet haben, ob es Kram betrifft, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, jemand hat eine Krebsdiagnose bekommen. Und was ich gesehen habe, ist, dass diese Diagnose von den Ärzten zurückgenommen wurde. Das war so das Bild, was ich hatte. Also da passiert gerade was, da wird was in Ordnung kommen. Okay? Und wenn du Heilung von Krebs brauchst, nimm es dir, pack zu und sag, danke Herr, ich nehme das jetzt in Anspruch, weil in seinen Striemen sind wir ja tatsächlich geheilt worden. Und das in Anspruch zu nehmen, ist ein Akt des Glaubens. Und ich segne uns alle damit, dass wir das empfangen, was jetzt ausgesprochen wurde und was wir im Glauben jetzt anstreben. Denn du, Herr, bist gut und du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Und ich danke dir von ganzem Herzen und versiegele jede einzelne dieser Heilungen. Amen. Würde mich freuen, wenn du mir was schreibst oder dich meldest in irgendeiner Weise, wenn was passiert ist in deinem Leben. Da freue ich mich mit und wir können es auch weiter sagen und uns mit anderen freuen. Gerne auch anonym natürlich. Ja, zum Muttertag möchte ich auch noch kurz was sagen, bevor wir dann ins Thema gehen, weil, ja, das ist ja ein Stück des Themas sogar. Ich habe herausgefunden, dass es nur 2 Gebote gibt von den 10 Geboten, die wir immer als Gebote feiern, die wirklich als Gebote im Grundtext formuliert sind. Das erste ist das Sabbatgebot. Das war hauptsächlich damals auch für die Juden gedacht. Wir haben heute als Christen den Sonntag. Das zweite aber ist das Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Alle anderen 8 Gebote sind anders formuliert, nämlich so in der Form, wie wie eine Beschreibung, wie man eben als damals als Jude oder heute als Christ eben ist. Ja, du tötest nicht, du begehrst nicht die Frau des Nächsten. Das ist die Formulierungsweise im Grundtext. Aber die anderen beiden und gerade das Gebet, Ehre Vater und Mutter, ist ein Gebot, damit du lange lebst auf Erden. Das nochmal so als Erinnerung an diesem Tag. Wir feiern ja den Muttertag in der Regel exzessiver in Deutschland als den Vatertag. Und das finde ich falsch, weil ich glaube, gute Mütter und gute Väter verdienen beide Ehre und Respekt und verdienen auch die Anerkennung ihres Kindes oder ihrer Kinder. So, heute feiern wir die Mütter und in ein paar Tagen ist ja der Tag, den wir auch hier als Vatertag nennen. Wir wissen, dass da viel, viel dummes Zeug passiert. Väter sind nicht immer die Klügsten. Ja, manchmal fahren sie in der Gegend rum mit Leiterwagen, mit Bier und besaufen sich und meinen, das wäre cool. Ich habe es nie cool gefunden. Vielleicht habe ich was verpasst, aber ich glaube eher nicht. Aber es gibt genauso andere Väter, die das ganze Jahr über treu zu ihren Familien stehen, ihre Familien versorgen. Auch heute in dieser Zeit immer noch ist oft das Haupteinkommen vom Mann. Und diese Treue auch zu ehren und dafür mal Danke zu sagen, ist genauso gut wie das von der Mutter. Deswegen, ich sage es an dieser Stelle für beide, weil für den Vatertag haben wir keinen extra Gottesdienst, wo wir das nochmal erwähnen können, aber das ist mir wichtig. Gute Männer, gute Väter verdienen Ehre, genauso wie gute Frauen und gute Mütter. Und beides haben wir zu reichlich in unserer Kirche hier. Ich weiß das, ich könnte so viele Namen für beide Geschlechter nennen, wo ich einfach nur begeistert bin, wie sie ihren Job machen als Mutter und als Vater. Ich möchte noch was anregen an dieser Stelle, was ich immer wieder mal gesagt habe. Bitte ehre doch deine Eltern. Nicht nur am Muttertag oder am Vatertag. Wir in unserer Familie, wir haben irgendwann gemerkt, als wir noch kleine Kinder hatten, wie schwierig das war. Erst zu der Mutter, dann zu der Mutter und dann war ja auch noch die eigene Frau, die ja auch Kinder hatte und Mutter war und die musste ja auch vom Tag noch was abbekommen. Kennt ihr den Stress? So ähnlich wie Weihnachten oder so, wo man überall hin muss, innerhalb von kurzer Zeit, damit jeder irgendwie bedacht ist. Und der Grundgedanke ist ja richtig, jeder sollte bedacht sein. Aber wie wäre es denn, wenn ihr euch inspirieren lasst, zum Beispiel durch uns, wir Trümpers, wir haben seit vielen Jahren inzwischen eine andere Lösung gewählt für Muttertag und für Vatertag. Ich rufe meine Mama nachher bestimmt kurz an und gratuliere kurz, aber das war's auch. Die kriegt heute keine Blumen, die kriegt keine Geschenke, kriegt keinerlei weitere Aufmerksamkeiten und sie weiß genau, dass ich sie nicht vergesse, sondern sie ist uns so wichtig, dass wir das eben nicht zwischen Tür und Angel oder als Pflichttermin abarbeiten wollen, sondern wir haben für unsere Eltern, für meine Eltern, für Irmgard, einen Tag reserviert, ich glaube, das ist heute in 2 Wochen, wo wir sie einladen zu uns, wo wir uns nur um sie kümmern. Wo wir miteinander essen, wo wir miteinander reden, wo wir miteinander Fotos anschauen, Dinge besprechen, wo kein Zeitdruck drauf ist, wo die Aufmerksamkeit nicht geteilt wird mit einer anderen Mutter, die ja bei uns im Haus wohnt, die kriegt heute die Aufmerksamkeit. So haben wir beides gut hinbekommen und freuen uns riesig, auch auf den anderen Tag, weil das ist ein wunderschöner Tag. Und wer sagt denn, dass man nur einen Tag braucht? Ich glaube, du solltest für Vater- und Muttertag nicht den einen Tag alleine wählen, sondern verbring Zeit. Ich habe mit meinem Papa 4 Tage oder 4 Zeiten im Jahr, mit meiner Mama auch. So, ja, das muss geplant sein, das muss bedacht sein, das muss verabredet sein, aber es lohnt sich. Und ich liebe es, mit ihr Zeit zu verbringen und mit ihm Zeit zu verbringen. Und wir haben sogar einmal im Jahr einen ganzen Tag, wo ich nur mit Papa abhänge und wir machen irgendwas Cooles, was ihm Spaß macht, was mir Spaß macht. Und genauso mit Mama auch. So, warum nicht auf diese Weise die Eltern, die du noch hast, ehren? Die Zeit geht nämlich vorbei. Und noch ist vielleicht jemand da, mit dem du auf diese Weise Zeit verbringen kannst. Ja, ich habe viel in Quality Time geschrieben, ihr wisst es, ich habe das ja alle gelesen, nur so als Erinnerung. Weil ich habe heute gelernt, heute Morgen noch, es gibt ja, kennt ihr Jarvis? Wer kennt Jarvis? Genau, Jarvis, mein Sohn Raffi ist hinter der Kamera, sagt Jarvis. Jarvis ist ja dieser Computer von Iron Man, ne? Aber das war gar nicht die erste Jarvis. Die erste Jarvis war eine Dame, ich glaube aus Großbritannien. Das war die Erfinderin vom Muttertag. Ah, zumindest ging es auf sie zurück. Und und diese Frau hat dann beobachtet, ich glaube in Amerika wurde es zum ersten als offizieller Feiertag eingeführt, und sie hat beobachtet, was dann passiert, nämlich wie die Geschäftswelt diesen Tag genommen hat und Umsatz generiert hat, Blumen verkauft. Und das wurde dann so ein Ding, so wie Valentinstag und so. Das sind so die Lieblingsgeschäftstage der Gärtner und Floristen. Und sie hat dann den Rest ihres Lebens dafür gekämpft, dass dieser Tag wieder abgeschafft wird.
weil sie gemerkt hat, das ist gar nicht der Kerngedanke. Der Kerngedanke ist nicht, wir haben einen Tag und da besuchen wir mal die Mama, sondern es geht um Ehre und Respekt. Und das darf mehr als ein Tag sein. Das sollte mehr als ein Blumenstrauß im Jahr sein. Versteht ihr? Da geht mehr. So, das wollte ich noch gerne mitgeben, weil ich glaube, das ist wichtig. Das hörst du heute nicht oft. Und ich glaube, wir müssen das hören, wir müssen das wissen. Okay, jetzt versprochen, jetzt gehen wir ins Thema. Das Wesen der Liebe. Ich habe ein Konzentrat für euch dabei. Ich sage euch jetzt schon, das solltet ihr nachlesen. Und wer bei uns den Newsletter abonniert hat, ihr bekommt ja das Handout morgen, denke ich, mit oder übermorgen spätestens, übermorgen, mitgeschickt mit dem neuen Hinweis auf einen neuen Pastor Office Podcast. Liebe ist ein riesiges Thema. Es ist unmöglich, das in einer Predigt zu halten. Ich habe das vor 6 Jahren, glaube ich, das letzte Mal gepredigt. Da waren es aber 4 Predigten. Und heute machen wir das in einer. Also ein bisschen knackiger, natürlich nicht ganz so umfassend. Aber wesentliche Dinge, die mir wichtig waren für heute. 5 Predigten waren es sogar 2014. Ich möchte euch zunächst was vorlesen. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich aus unserem neuen Buch etwas vorlese. Ja, das Buch kommt erst im Januar nächsten Jahres auf den Markt und ihr hört heute schon einen kleinen Teil davon aus dem Buch Quality Time in der Ehe. Okay. Einer Sage nach ereignete sich im Jahre 1140, als sich der Stauferkönig Konrad mit dem bayerischen Herzog Welf im Krieg befand, folgende Begebenheit. Konrad zog mit seinem Heer vor die Burg Weinsberg, denn die Weinsberger waren auf der Seite des Bayernherzogs. Konrad belagerte die Burg, um sie auszuhungern. Doch die Weinsberger hielten länger durch als erwartet. So drohte König Konrad am nächsten Morgen, die Burg zu stürmen und einzunehmen und sämtliche Bewohner zu töten. Doch in der Nacht vor dem Sturm schlich sich eine junge Weinsbergerin ins feindliche Lager, um Konrad um Gnade für ihre Leute anzubeten. Weil die junge Frau so schön anzusehen war, ließ sich der König umstimmen und gewährte allen Frauen, die Burg vor der Eroberung zu verlassen und dabei mitnehmen dürften, was sie tragen konnten. Am nächsten Morgen staunten Konrad und sein Heer nicht schlecht, als sie sahen, wie ein langer Zug von Frauen durchs Burgtor den Berg herabkam. Jede von ihnen trug ihren Mann auf dem Rücken. Der König musste über die List der Frauen lächeln und als sein Neffe Friedrich Einspruch erheben wollte, sagte er, lass sie in Frieden ziehen. Am Wort des Königs soll man nicht drehen und deuteln. Obwohl die Burg später noch einmal zerstört wurde, heißt ihre Ruine bis heute die Weibertreu. So, auch wenn diese Geschichte beinahe 1000 Jahre alt ist, so regt sie zu bestimmten Fragen an. Besonders dann, wenn deine Ehe selbst schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Liebe Frau, müsst nicht antworten, auch nicht im Chat. Würdest du deinen Mann auf dem Buckel packen und ihn den Berg herunterschleppen oder die Gelegenheit nutzen, ihn loszuwerden? Würdest du ihn allem anderen vorziehen? Also auch deinem Thermomix, auch deiner Prada-Handtaschensammlung, auch deinem teuren Gucci-Kleid solltest du eins haben. Ganz zu schweigen von deinen 12-Paar Lieblingsschuhen. Jetzt wird's schwieriger, oder? Ihr wisst, Liebe ist immer eine Entscheidung der Gefühle. Folgen. Am Kreuz hat Gott seine Liebe zu dir und mir unmissverständlich ausgedrückt. Er fordert dich auf, so wie Jesus aus Liebe zu uns starb, nun aus Liebe zu ihm zu leben. Ich frage mich manchmal, womit habe ich das verdient, dass ich leben darf und nicht in irgendeinem römischen Kolosseum lande, wo mich Löwen zerfetzen oder Gladiatoren zerstückeln, wie das ja fast 300 Jahre geschehen ist. Warum kann ich hier so sicher predigen und kommt gleich keiner rein und führt mich ab? Was in anderen Ländern bis heute so ist. Ich weiß es nicht. Ich kann dir das nicht erklären. Ich habe es nicht verdient. Ich weiß, dass ich es nicht verdient habe. Aber ich darf es. Und ich freue mich drüber. Ich bin dankbar. Aber eins habe ich auch gelernt. Ich habe nicht die Ehre, vielleicht nicht die Ehre, für Jesus zu sterben. Aber ich habe das große Vorrecht, für ihn zu leben. Und auch das kostet einen Preis. Das übersehen wir manchmal, wenn wir uns dann vergleichen mit den Märtyrern, die den Tod hinter sich bringen, der vielleicht einen Tag oder zwei dauert. Und wir haben ein Leben zu leben, für das wir Rechenschaft geben werden eines Tages. Wie haben wir das gelebt? Haben wir das für ihn gelebt oder doch letztendlich nur für uns selbst? Im Johannes 15 lesen wir, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes, der Apostel der Liebe, schrieb das. Der näher an Jesus dran war als irgendein anderer Mensch. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Für was gibst du dein Leben aus? Du hast nur das eine. Was machst du damit? Lebst du von Tag zu Tag, von Gehaltscheck zu Gehaltszahlung? Oder lebst du für was Größeres? Viele junge Männer, gerade junge Männer, stellen sich diese Frage, manchmal nicht bewusst. Was gibt's, was es wert wäre, mein Leben dafür hinzugeben? Mit jungen Männern lässt sich wundervoll Krieg führen. Die fragen noch nicht viel und die suchen etwas, was Sinn gibt, wofür sie ihr Leben hingeben können. Heute gibt es keine Kriege mehr, Gott sei Dank. Heute gibt es Ego-Shooter. Warum sind Jungs verrückt nach Ego-Shootern? Nach Computerspielen, wo man auf Leute schießt, wo man Kriege führt, wo man in der Regel ja Bösewichte abknallt und irgendwas rettet. Weil das in uns ist. Gerade in uns Männern. Wir sind Kämpfer. Wir sind zum Kampf geboren. Und der Kampf, den wir kämpfen als Christen, ist ein echter Kampf. Ein Kampf nicht gegen anderes Fleisch und Blut, sondern gegen unser eigenes. Aber das wäre ein anderes Thema. Warum ist Liebe so entscheidend? Ich habe mal so ein paar Gedanken notiert, die mir hierzu einfielen. Die habe ich auch in der Form, glaube ich, noch nie weitergegeben. Zum einen, ich habe immer eine kleine Bibelstelle dazu. 1. Johannes 4, 16 und 17. Das ist der erste Punkt, warum Liebe so entscheidend ist. Gott ist Liebe, heißt es da. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Das ist eine gute Sache. Wenn Gott Liebe ist, möchte er, dass wir in ihm sind, dass seine Liebe in uns ist und dass seine Liebe in uns zum Ziel kommt. Also ein Punkt, warum Liebe wichtig ist. Der zweite, Liebe vertreibt Furcht. Furcht, das Hauptding in unserer Zeit. Deswegen sitzen hier so wenige und so viele zu Hause. Weil Angst überall in der Bevölkerung ist. Und Angst führt zu Gesetzen, Angst führt zu Maßnahmen, zu Schutzmaßnahmen. Die sind auch nicht falsch, ich sage das nicht. Aber die Ursache davon ist erstmal, wir haben Angst. Menschen haben Angst, sich anzustecken. Menschen haben Angst, früh zu sterben. Und dann heißt es, Liebe vertreibt Furcht. Muttertag. Anscheinend fürchtet sich heute vielleicht, die Mutter zu besuchen. Die Mutter fürchtet sich vielleicht gerade vor dem Besuch des Kindes. Aber Furcht vertreibt. Wird vertrieben durch die Liebe. Im 1. Johannes 4, wieder Johannes. Ich habe gerne Johannes, weil er hat so viel über Liebe geschrieben. Er schreibt, und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt. Wisst ihr, wir dürfen vorsichtig sein, auch in Corona-Fragen. Das ist fantastisch, macht es. Sei gehorsam dem, was unsere Führung vorgegeben hat. Alles in Ordnung. Aber bitte nicht aus dem Motiv Angst, sondern aus dem Motiv Liebe. Die Liebe trägt vielleicht die Maske im Einkaufsladen nicht, weil sie Angst hat, sich anzustecken. Hilft ja eh dagegen nicht wirklich, sondern weil, falls du den Virus hast und vielleicht gar keine Symptome hast, du deinen Nächsten schützt. Du hältst vielleicht den Abstand zu deiner Mutter, die du lieber ständig drücken und umarmen würdest, einfach weil du sie lieb hast, weil du sagst, hey, ich habe keine Angst vor dem Virus und mir tut er ja vielleicht auch gar nichts. Aber was wäre, wenn sie Schaden nehmen würde, nur weil ich so egoistisch war, sie zu drücken? Versteht ihr? Liebe als Motiv ist besser als Furcht. Der dritte Grund, warum Liebe so entscheidend ist, Liebe macht den Glauben wirksam. Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Wir als Christen glauben, dass der Glaube die Dinge vom Himmel auf die Erde holt, die Gott uns zugesagt hat. Wir nennen das Verheißung, also Versprechen, die Gott gemacht hat, über Dinge, die wir haben sollten. Die nicht automatisch in uns reinkommen. Ich habe es gestern im Pop gesagt, diese Souveränitätslüge, ja, Gott ist souverän, es passiert nichts, was Gott nicht will. Das ist Käse, das ist dummes Zeug in dem kompletten Gedanken, der dahinter steht. Ja, Gott ist souverän, aber Gott hat sich festgelegt durch sein Wort in so vielen Bereichen. Und alles, was wir davon nicht bekommen, hat mit uns zu tun und nicht mit Gott. So, Glaube wirkt wirksam, wenn Liebe dabei ist. Liebe ist ein Kernwert, der Kernwert des ganzen Evangeliums. Ohne Liebe funktioniert gar nichts im Evangelium. Deswegen kann ich Liebe nicht ausschalten. Wenn Gott Liebe ist, wie kann ich dann glaubensvoll handeln ohne Liebe? Wie kann ich, wenn ich meinen Bruder verachte, meinen Mitchristen, auch wenn der vielleicht theologisch anders tickt, wenn ich den verachte, wie kann ich mich dann Christ nennen? So, steht mehrfach in der Bibel, wenn du den Bruder nicht liebst. Ey, du bist ein Lügner, du liebst dann niemanden, Gott als erst recht nicht. Die Bruderliebe ist einer der Indikatoren für die Liebe zu Gott. Also Liebe macht den Glauben wirksam, wir können uns überhaupt nicht erlauben, nicht zu lieben. Und Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist kein Gefühl, keine Emotion. Liebe ist eine Entscheidung der Gefühle, ja, nachfolgen, Gott sei Dank. Aber erstmal ist Liebe eine glasklare Entscheidung. Es gibt Situationen, da wirst du vielleicht dein Teenagerkind gerade emotional nicht heiß lieben. Aber du wirst dich entscheiden. Es ist mein Kind, es ist mein Blut. Ich liebe ihn, ich liebe sie. Punkt. Egal, was sie gerade tut, sagt, macht. Es geht vorbei. Amen. So wissen wir, es geht vorbei. Liebe hält Dinge aus. Liebe ist eine Entscheidung. Manchmal unbewusst getroffene Entscheidung, aber es sind immer Entscheidungen. Viertens, die Liebe ist bereits in uns, lesen wir im Römerbrief 5,5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Frage ist nur, herrscht die Liebe in uns? Die Liebe ist sozusagen wie so ein Saatgut. Jeder von uns hat dasselbe Körnchen in sein Herz bekommen. Sie ist ausgegossen, sie ist da. Aber wenn wir uns nicht drum kümmern, wenn wir sie nicht begünstigen, nicht pflegen, wird sie nicht wachsen, sondern wird sie verkümmern. Deswegen hast du Christen, die wirklich, du spürst denen ihre Liebe ab. Du bist in ihrer Gegenwart, du fühlst dich hochgehoben, du fühlst dich geehrt und geachtet. Und dann hast du Leute, wo du denkst, oh Mann, denen gehe ich sowas von meinem Arsch vorbei. Der interessiert sich nur für sich selbst. Die will von mir gar nicht, weil ich so anders bin vielleicht oder was auch immer. Das kennen wir beide. Aber die Grundvoraussetzung ist bei uns allen da. Und selbst wenn du jetzt erkennst durch diese Predigt und sagst, also mit Liebe habe ich es nicht so, ich bin eher so ein kalter Klotz geworden. Tu Buße! Kehr um, sag Gott, vergib mir, dass ich die Liebe nicht gepflegt habe, wie ich es hätte tun sollen. Ich will es ändern. Du kannst es ändern. Solange du atmest und auf diesem Planeten bist, kannst du diese Dinge verändern. Tu es lieber jetzt. Fünftens, Liebe ist das höchste Gebot. Auch ein wichtiger Grund für die Liebe. Matthäus 22, Abvers 36. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Fragt jemand Jesus. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Sechstens, Liebe ist unser Erkennungszeichen als Nachfolger von Jesus. Hier haben wir wieder Johannes, Johannes 13, 35. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oh oh. Wie hast du gestern noch über deinen Mitchristen gesprochen beim Kaffee trinken? Tu Buße. Tu Buße. Tu Buße. Ich sage das nicht, weil ich dich hier anpfeifen will. Ich habe es selbst oft genug machen müssen und machen dürfen, das immer wieder mal tun. Weil ich merke, dass ich hier aus der Liebe falle. Es gibt 1000 Gründe dafür, aber keine Entschuldigung. Stehst du? Keine Entschuldigung. Die Liebe ist das, wo alles drauf steht. Die Liebe ist wie dieses Pult. Alles, was auf diesem Pult steht, steht sicher, weil das Pult steht stabil. Wenn ich aber den Fuß hier weghau, ist alles kaputt. Und dieser Fuß meines Lebens, des ganzen Evangeliums, der ganzen Rettungsabsicht von Jesus, ist die Liebe. Ich kann sie nicht wegnehmen. Diese Liebe hat mit Dingen zu tun, da rede ich gleich drüber. Also Auswirkungen von der Liebe. Und wenn die fehlen, sehe ich ja, wo es klemmt. Und schließlich der siebte Grund, warum Liebe so wichtig ist. Liebe ist ein Schutzraum. Hör zu, Judas 20 und 21. Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen, des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Bleibt in der Liebe Gottes. Der Schutzraum der Liebe ist undurchdringbar für den Feind. Was er versucht ist, er gibt uns Dinge, wir reden gleich noch über diese drei Hauptangriffsspitzen des Feindes, durch die er versucht, in diesem Schutzraum ein Loch reinzumachen. Aber die gute Nachricht ist, er kann es nur mit deiner Mitarbeit. Ansonsten bist du safe. Bist du in der Liebe, bist du safe, in diesem und im nächsten Leben. Du brauchst nichts zu fürchten. Nun, echte Liebe handelt. Und hier möchte ich euch fünf Dinge mitteilen, wie. Zunächst mal, echte Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung der Gefühle folgen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Wenn ich das nicht verstanden habe, werde ich mich immer von meinen Gefühlen lenken lassen. Und meine Gefühle, genau wie mein Herz, sind keine Führer. Sie sollen folgen, und zwar den richtigen Entscheidungen. Meine Entscheidungen sind meine Führer, nicht meine Gefühle. Weißt du musst nicht jeden mögen. Es gibt auch Christen, die mag ich nicht besonders. Aber ich liebe sie. Liebe ist ein Gebot. Ich muss nicht mit jedem abhängen, ich muss nicht jeden meinen Freunden nennen, ich muss nicht mit jedem meine Freizeit verbringen. Nein, muss ich nicht. Aber ich muss sie lieben. Liebe deine Feinde, sagt Jesus. Hey, die musst du nicht mögen. Wenn dich jemand beraubt hat, musst du nicht sagen, oh, das ist mein bester Buddy. Aber du sollst ihn lieben. Lieben hat was zu tun mit Respekt und mit anderen Dingen, die ich gleich anspreche. Es geht letztlich immer um Respekt vor Gott. Weil Gott hat auch den Dieb gemacht. Auch wenn der Dieb gerade Mist gemacht hat, ist es immer noch Gottes Geschöpf, der was wert ist. Für Gott immer noch. Wusstest du, dass du für Gott was wert bist, als du der übelste Typ warst? Die übelste Tante? Trotzdem hat Gott dich geliebt. Er hat sich nach dir verzehrt, auch wenn du zu dieser Zeit ihm noch nicht gefolgt bist. Und das ist doch der Grund, warum wir ihn heute kennen, viele, die jetzt hier zuschauen. Warum wir wissen, dass er uns liebt. Der einzige Grund ist, er hat mich zuerst geliebt. Ein zweiter Hinweis über Liebe, die handelt, ist, dass die höchste Form von Liebe Disziplin ist. Disziplin meint, ich entscheide und ich tue. Egal, was gerade passiert. Wie ich eben sagte, die Liebe zu deinem Kind. Da brauchst du nicht so viel Gedanken zu. Diese Disziplin ist irgendwo eingepflanzt in eine Mutter und in den Vater. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Ich halte es aus, wenn es mal schwierig ist, okay? Das ist da. Aber wie wäre es, wenn du diese Disziplin auch in anderen Bereichen hättest? Die Liebe zu Gott zum Beispiel. Ich frage Gott immer, bevor ich eine wichtige Entscheidung treffe. Und ich will keine aus mir heraustreffen. Das ist auch ein Ausdruck der Liebe. Und andere Ausdrücke kommen gleich. Mein dritter Gedanke ist der, den ich an dieser Stelle schon ein paar Mal genannt habe. Johannes, der Apostel der Liebe, definiert Liebe in einer Art und Weise, die so kristallklar ist, weil sie sich auch wiederholt findet in den Johannesbriefen, im Johannesevangelium, sogar in der Offenbarung, dass es schwierig ist, das zu überhören. Er sagt nämlich, für Liebe zu Gott gibt es eine Definition, und zwar eigentlich sogar ein paar. Mit anderen Worten, wenn diese Dinge in deinem Leben nicht oder nicht immer oder nicht genug zutreffen, hast du ein Liebesleck zu Gott. Egal, wenn du mir zehnmal sagst, oh, ich liebe Gott mehr als alles andere, wenn die Dinge nicht da sind, ist es nicht die Wahrheit. Erstens, wenn du Gott liebst, hältst du seine Gebote. Wie jetzt? Echt jetzt? Alle? Ja. Aber es gibt so viele. Die Juden haben über 600. Gebote sind schon 10. Das Liebesgebot ist nur eins. Und Jesus hat gesagt, das haben wir vorhin gelesen, alles ist in diesem Gebot enthalten. Wenn du liebst, beraubst du niemanden. Wenn du liebst, gebrauchst du keine üble Sprache. Wenn du liebst, verbringst du Zeit mit Gott, begehrst du nicht eine andere Frau, lügst du nicht. Das machst du nicht, wenn du liebst. Wenn du diese Dinge tust, ist dein Liebeslevel definitiv nicht oben. Das Zweite, was Johannes klar macht, ist, wenn du Gott liebst, dann tust du Gottes Willen. Oh, und mein eigener? Ich habe auch Visionen und Träume für mein Leben. Was wäre, wenn seine die besseren wären? Und das ist so. Dann wäre ich ganz schön blöd, wenn ich meine so wichtig nehmen würde. Es sei denn, ich habe sie abgeglichen und synchronisiert und du wirst oft herausfinden, dass tatsächlich in deinen Träumen ganz viel von Gott mit drin steckt. Aber dann weißt du, wessen Traum es ist, wessen Wille du tust und dass es gut wird, weil was du in seinem Auftrag und Willen tust, das finanziert er. Den Rest hast du selbst zu tragen, auch die Folgen davon. Und schließlich das Dritte, was Johannes klar macht, ist, wer Gott liebt, bringt viel Frucht für Gottes Reich. Frucht meint interne Frucht, also mein Charakter entwickelt sich, wird dem von Jesus ähnlicher. Aber auch nach außen, ich werde mich nicht schämen, für meinen Gott Zeugnis abzulegen. Ich werde mich nicht schämen, anderen von Gott zu erzählen, von dem, was Gott in meinem Leben so getan hat. Auch das ist Frucht. Und viel Frucht heißt es hier, nicht nur ein bisschen Frucht. Wenn du Gott liebst, bringst du viel Frucht. Es geht ja auch gar nicht anders. Wenn sein Liebeslevel in dir auftaucht und immer höher wird, dann kommt raus, was drin ist. Und das ist letztendlich dann auch mein vierter Unterpunkt hier. Liebe ist sichtbar und messbar. Denn nach diesem Maßstab, wie sehr liebst du Gott wirklich? Gottes Liebe ist doch wie alle anderen Geschenke von Gott. Sie vermehren sich nur dann, wenn ich sie weggebe. Das ist schon gemerkt. Wenn ich immer alles schütze und für mich halte, meine Kontrolle und na, was ich weggebe, ist auf einmal mehrfach wieder da. Das ist nicht nur bei Geld so. Wenn wir Geld geben, haben wir das alle schon erlebt. Sondern es ist auch bei anderen Dingen so. Wenn du jemandem hilfst und du brauchst irgendwann jemanden, der dir hilft, auf einmal stehen drei Leute auf der Matte und du denkst, wo kommt die denn jetzt her? Es ist normal. Diese Dinge geschehen. All die guten Dinge, die du weggibst. Versuch mal, durch eine Fußgängerzone zu gehen und ohne Mundschutz zu lächeln. Wildfremde Leute. Und beobachte die Reaktion. Du gibst ein Lächeln raus und du kriegst 10 zurück. Einfach so. All das Gute, was wir geben, kriegen wir zurück. Das ist eine der Kernwahrheiten auch von Saat und Ernte. Mein fünfter Gedanke, Liebe ist die Grundlage für alles im Leben. 1. Korintherbrief, Paulus schreibt es im 16. Kapitel, 14. Vers. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Oh komm, Paulus, alles. Das wird teuer. In allem, was wir tun. Paulus setzte diese zusammenfassende Aussage an das Ende seines ersten Briefes an die Korinther. Leute, die Korinther, das waren üble Kameraden. Das zeigt uns die Bibel. Die Gemeinde in Korinth war nicht die Vorbildgemeinde. Da gab es richtig, richtig fieses, übles Zeug. Korinth galt damals als die sündhafteste Stadt der Welt. In der Gemeinde gab es jemanden, der hat mit seiner Schwiegermutter geschlafen. So Sachen werden erwähnt, in der Bibel stehen drin. So Korinthenkacker, schon mal gehört, weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Wahrscheinlich nicht. Okay, gehen wir zurück. Also Paulus sagt diese Aussage, alles soll von der Liebe bestimmt sein, nachdem er Folgendes gemacht hat. Er hat in seinem Brief vorher, die 16 Kapitel oder 15,5 vorher, er hat von Parteibildungen in der Gemeinde gesprochen, über den Umgang mit dem Heiligen Geist, über unreifes Verhalten der Christen in Korinth, über die Gemeinde als Gottes Tempel hat er geschrieben, über die Bereitschaft, Nachteile zu erteilen, weil man Christ ist, über die krassen Fälle von Unsittlichkeit in der Gemeinde, darüber, Böse aus der Gemeinde auszuschließen, hat er geschrieben, über Rechtsstreitigkeiten unter Christen, über Heiraten und Sex hat er geschrieben, über Umgang mit Andersdenken, über freiwillige Unterordnung, über Selbstdisziplin, über die Gaben des Heiligen Geistes, über das Hohelied der Liebe, Kapitel 13, über prophetisches Reden und sogar über Geldsammlung hat er gesprochen. Und das fasst er zusammen und sagt, und alles, lasst von der Liebe dominiert sein, von der Liebe bestimmt sein. Ihr seht, all diese Dinge, mit denen auch wir immer wieder zu tun haben sollten, sollten durch die Liebe Gottes bestimmt werden. Also das ist alltagstauglich, versteht ihr? Es geht nicht um Liebe als Gefühl, das wissen wir, das ist nicht immer da. Es geht um Entscheidungsliebe. Die ist alltagstauglich, die kann ich unter den schwersten Voraussetzungen machen. Wenn dich jemand schmäht, wenn dir jemand was Negatives sagt oder dich nicht mehr grüßt, sofort hast du die Gelegenheit zu sagen, ich entscheide mich zu lieben. Juhu! Warum ist es dann aber so schwer, in der Liebe zu bleiben? Und als ich darüber nachgedacht habe, fielen mir drei Sachen auf. Und die möchte ich euch weitergeben. Und ich glaube, die können wirklich hilfreich sein, wenn ihr damit umgeht. Aber vorher trinke ich mal aus dieser fantastischen CCLM-Gedächtnistasse. Ich gedenke auch an den Neuen Bund. Das ist sehr aktiv und sehr lebendig. Okay, ich habe diesen dritten Punkt den Umkehrschluss der Liebe genannt. Also was sind die Gegner, was ist das Zeug, was uns wirklich ein Hindernis in den Weg legt? Hindernisse, die wir überwinden sollten und können. Das erste ist Angst und Sorge. Angst und Sorge kann dazu führen, dass ich ein Kostüm trage. Wenn ich zu Hause rumlaufe, habe ich normal nicht einen Anzug an wie jetzt. Da habe ich mal Joggingboots an und ein T-Shirt. Homeoffice, ist schön. Es sei denn, ich habe natürlich Termine, dann bin ich auch anständig angezogen. Komm, guck nicht so, bei dir ist gerade nicht anders. Aber wenn man irgendwo hingeht, dann kostümiert man sich. Weil man will ja gut ausschauen. Okay, also das ist jetzt auch ein Kostümieren, aber ein schönes. Ich will Ehre geben denen, die hier zugucken. Das ist eine gute Absicht, oder? Aber wenn du aus Angst dich kostümierst, aus Sorge, dann ist das eine ganz andere Nummer. Geboren aus Verletzungen in unserer Vergangenheit, durch Ablehnung, Abwertung, Missbrauch, Verrat, durch Lügen, das alles lässt zu, dass sich Ängste, Sorgen und Unsicherheiten in uns breit machen. Viele Erwachsene spielen ihr ganzes Leben lang das Spiel, ich bin aber schon groß, ich bin ein Mann, guckt mich an, ich bin eine Frau, schau wie hübsch ich bin, guck wie kurz mein Röckchen ist, sieh, ich habe hübsche Beine, bin begehrenswert, oder? Oder der Mann, schau mal, ich bin doch gut gebaut, oder? Schau mal, Männer untereinander, wie lang ist was, ja, das ist eine andere Nummer. All das sind so Spiele, mit denen ich versuche, andere zu beeindrucken und zu zeigen, guck, ich bin doch ein richtig Großer. Ich habe es doch geschafft. Stimmt's? Stimmt's? Sag mir doch, das stimmt. Bewunder doch mich irgendwie. Begehr mich doch, bitte. Ich bin doch hübsch, oder? Oder nicht? Das kleine Mädchen, du kannst es sehen, den kleinen Jungen, du kannst ihn sehen. Der steckt in uns allen drin und in manchen von uns einfach noch nicht heil. Ich bin auch von Herzen ein kleines Kind, ein kleiner Junge manchmal. Und ich genieße diese Zeit. Wenn ihr mich mit meinen Legosteinen seht, Leute, total crazy. Aber ich brauche das nicht verstecken, weil ich muss nicht sagen, oh, ich hatte mal einen Griechischlehrer, einen Pfarrer, Evangelierpfarrer, wundervoller Mann, Klaus Jakob. Und er war für mich immer so eine Respektperson. Er war damals auch schon über 70 und so ein richtig gestandener Pfarrer, guter Mann. Und ich durfte dann immer wieder zu ihm nach Hause und habe dann Unterricht bekommen. Und irgendwann habe ich gesehen, was der da alles so rumstehen hatte. So, wenn du bei mir ins Büro kommst, siehst du Lego rumstehen. Und bei ihm sah ich überall so kleine Zinnfiguren. Und Zinnschiffe und alles. Und da hatte mir irgendwann gesagt, ja, ist sein leidenschaftliches Hobby. Er liebt Zinn-Dioramen zu machen von Kriegen und von so. So ein heiliger Mann hat Zinnfiguren. Dann hatten wir mal einen Gastprediger, den Namen sage ich jetzt nicht. Und später erfuhr ich, der sammelt Überraschungseierfiguren. Er stand hier würdig im Anzug und wisst ihr so. Und er sammelt Überraschungseierfiguren. Da musste ich erst noch mit klarkommen, weil das verwundete Kind in mir damals, das hätte sich das nie, nie erlaubt, sowas zu zeigen. Ich bin doch der Prediger. Würdig, so, wenn du mich fotografierst, dann bitte so. Es gibt sogar so zwei, drei Bilder. Wer war das? Das war ein kostümierter kleiner Junge, der unsicher war, der nicht wusste, wer er war, der Angst hatte. Dass alle sehen, wie klein er eigentlich ist, wie wenig er weiß. Verstehst du? Oh, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr sein muss. Ich weiß nicht, jeder mag mich dafür. Das ist mir aber inzwischen fast egal. Weil ich weiß, es ist wichtiger, der zu sein, der man ist, als Show zu spielen. Und wisst ihr, irgendwann kommt es ja doch raus. Und dann sind Leute enttäuscht und verletzt. Dann doch lieber jetzt. Enttäuschung ist das Ende von der Täuschung. Weißt du? Manchmal ist Enttäuschung gut. Wenn du enttäuscht wurdest, frag dich mal, von was du gerade die Täuschung verloren hast. Er hat mich nie geliebt. Vielleicht war es so. Und vielleicht liebt er dich jetzt nicht mehr und du weißt es dann. Dann ist es nicht nur traurig, sondern erstmal auch ein Stück Wahrheit, an dem man arbeiten kann, zugegeben. Wenn ihr verheiratet seid, bitte nicht dabei enden. Aber wo war ich? Die Erwachsenen spielen ihr ganzes Leben lang, ja. Den Erwachsenen. Wisst ihr, diese Spiele, die sind ja manchmal nicht lustig. Du hast da Leute, die spielen ihr Erwachsensein mit verschiedenen Rollen. Das sind die werden aggressiv. Sobald jemand ihnen zu nahe kommt und vielleicht hinter die Fassade schauen würde, dann greifen die an. Andere laufen weg. Also Du hast alle Haltung, du hast diese, die nach außen, ich habe mit so vielen Männern zu tun gehabt, die nach außen so stark wirkten, so auch körperlich teils richtig Bären waren und erfolgreich und viel Geld hatten, teure Autos gefahren haben. Aber wenn du dann dahinter guckst, vielleicht in einem Beratungsgespräch, du siehst die Ängste, du siehst die Verzweiflung, du siehst die Unsicherheit. Am Anfang hat mich das schockiert, weil ich konnte es nicht zusammenkriegen. Heute weiß ich, dass es normal ist für ganz viele Menschen. Aber keiner sagt's. Wenn es in der Politik jemand macht, ist er fertig, fliegt er einfach raus. Weißt du, wählt ihn keiner mehr. Dann lieber belogen sein, ein ganzes Leben lang. Finde ich nicht gut. So, du hast die Angreifenden, du hast aber auch die Passiven, du hast die unterwürfig sind, die sich anpassen um jeden Preis, damit bloß nichts passiert. So der Klassiker, die Frau, die sich schlagen lässt von ihrem Mann und ihn dann noch verteidigt. Das ist so ein guter Mann, das ist so ein Held. Aber ich kriege jeden Abend meine Abreibung, ich habe es ja voll verdient. Versteht ihr, das ist auch ein Spiel. Das ist ein Spiel, das ist ein gefährliches Spiel, das ist eine Falle, in die Leute fallen. Beide Seiten fallen in diese Falle. Der eine, der schlägt, und die andere, die sich schlagen lässt, ohne dass sie dagegen aufstehen, sagt, stopp jetzt. Der Umkehrschluss der Liebe, Angst und Sorge, oder schätzt diese Dinge nicht. Ich kann mein Kostüm ständig tragen, um Menschen zu gefallen, um sie zu beeindrucken oder zu zeigen, hey, ich bin schon groß. Anstatt der zu werden, der ich sein könnte, wenn Angst und Sorgen nicht immer mein Leben bestimmen würden. Was wäre, wenn du sein dürftest, wer du bist? Was wäre, wenn das stimmt, was wir immer wieder hören als Christen? Gott liebt dich, wie du bist. Was wäre, wenn das wahr wäre? Ich sag dir was. Ich habe rausgefunden, dass es wahr ist. Deswegen bin ich heute, der ich heute bin. Deswegen hassen mich manche Menschen. Und andere lieben mich vielleicht dafür. Das ist mir egal, weil es ändert nichts an dem, wer ich bin. Ich bin, wer ich bin. What you see is what you get. Ein schöner Satz. I like him. Und die große Frage, die ich mir vor vielen Jahren gestellt habe und die dahin geführt habe, dass ich mich mit Dingen auseinandergesetzt habe, die damals eben noch nicht so waren, war die, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Was würde ich sein, wenn ich keine Angst hätte? Wie würde ich sein? Wie würde ich nach außen auftreten, wenn ich keine Scham hätte für das, was ich bin? Ich rede jetzt nicht von Charaktermängeln, versteht mich nicht falsch. Ich rede vom Persönlichkeitstyp. An beidem kann ich arbeiten. An Charakter muss ich arbeiten. Als Christ, es geht gar nicht anders. Weil die Bibel sagt ganz klar, dein Fleisch hast du zu bezwingen. Das sind keine Dämonen, das ist kein Satan, das ist einfach dein Fleisch. Das ist deine Lust, deine Begierde. Die Dinge, die wir alle haben, hormonell gesteuert, die wir angehen können, die wir nicht dulden müssen. Okay, ja, ihr habt verstanden. Das ist einer der Killer, der Dinge, die wir überwinden müssen. Angst und Unsicherheit und Sorge. Das ist für mich so ein Block, der uns ganz klein halten kann oder uns nach außen riesengroß macht und innen drin sind wir verzweifelt. Ich mag das Lied, wer hat das gesungen? Britney Spears, Lucky, kennt ihr das? Da beschreibt sie, für mich beschreibt sie ihr eigenes Leben. Die Frau hat ja wirklich Höhen und Tiefen hinter sich, aller Art. Und sie beschreibt dann da, wie sie nach außen, oh, da kommt der Superstar und ja, da ist sie, Lucky. Und dann sagt sie, wenn ich daheim bin in meinem Hotelzimmer, dann bin ich im Weinen und bin verzweifelt und weiß nicht, wer ich bin. Und so geht es vielen der Großen. Warum bringen sich große Leute um? Große Superstars, wo jeder denkt, boah, die haben es doch wirklich in jeder Hinsicht geschafft, sind sogar gesund. Und dann töten sie sich wie Robin Williams und andere, scheiden aus dem Leben, sterben sehr früh, pushen ihr Leben mit Drogen die ganze Zeit über, weil sie es nicht aushalten, das Bild, was andere von ihnen haben und das, wo sie genau wissen, wer sie wirklich sind. Also wenn andere dich glorifizieren, das ist einer der übelsten Dinge, die es gibt. Weise Frauen sagen, das Schlimmste, was einem Mädchen passieren kann, ist, dass es eine Hübsche ist. Weil alle behandeln sie dann wie was Besonderes. Aber im Herzen ist sie genauso ein Mädchen wie das Hässliche. Verstehst du? Ein unsicheres, kleines Mädchen, was Bestätigung braucht, nicht für ihr Aussehen, sondern für ihren inneren Wert. Wer sie wirklich ist, wenn sie auch dann noch ist, wenn sie 60 ist, wenn all die Schönheit verblüht ist, die sie vielleicht mal ausgemacht hat. Wir alle definieren uns doch nicht über unser Äußeres, hoffe ich. Wenn du es noch tust, kehr um. Es hält nicht. Die Erdanziehung ist immer stärker, früher oder später. So, ja, okay, das ist Muttertag. Wir reden jetzt über anderes Thema. Das zweite Ding, was uns Schwierigkeiten macht, das ist wirklich ein Serienkiller, so kann man das nennen. Und das ist Streit. Streit bedeutet immer Entzweiung. Und Entzweiung bedeutet fast immer geteilte Kraft. Wir haben hier Gemeindespaltung erlebt. Das war sowas. Zack, aus eins für zwei. Nur ist es keine Multiplikation gewesen, sondern da ist was voneinander weggerissen worden und das war geteilte Kraft. Keine der beiden Seiten hatte danach die Kraft, die vorher zusammen da war. Und so ist es in der Ehe. Wenn der Ehe sich scheidet, was passiert? Sind jetzt beide stärker hinterher? Nein, sie sind beide, ist was weggerissen von ihnen, was sie so auch nie wiederbekommen. Da ist was kaputt, da ist was geteilt. Und die Ursache von Streit ist meistens Lieblosigkeit und Egoismus. Mein Wille geschehe, mein Reich komme. Und Streit ist eine Tochter der Angst. Viele streiten sich, weil sie Angst haben, dass jemand sieht, wie verwundet sie wirklich sind. Streit ist Angst davor, zu kurz zu kommen oder auch nicht gesehen zu werden oder nicht wertgeachtet zu werden. Streit kommt nicht aus der Liebe. Streit schaltet den göttlichen Schutzschirm, den die Liebe über mir haben würde, ab. Deswegen nenne ich Streit einen Serienkiller. Streit öffnet Satan ein Tor in unser Leben und jetzt kann er uns antasten. Leute, das ist heute mit Abstand die wichtigste Information, die du aus diesem Gottesdienst mitnehmen kannst. Streit ist ein Serienkiller in Familien, in Ehen, in der ganzen Gesellschaft. Wenn du Streit zulässt und tolerierst, wir haben das Gespräch immer wieder mit unseren eigenen Kindern, und wir sagen, wir dulden keinen Streit in diesem Haus. Wir dulden unterschiedliche Meinungen, alles gut, aber wir dulden keine Atmosphäre von Streit, weil Streit gleich Lieblosigkeit. Lieblosigkeit gleich offene Tür für den Feind. Offene Tür für den Feind gleich Schaden an der Familie. Keiner gewinnt dabei, keiner. Keiner kann einen Streit gewinnen, kannst du nicht. Du kannst nur verlieren. Ich erinnere mich gut an etwas, was Kenneth E. Hagin mal gesagt hat. Es waren zwei Pastoren, die hochgradig krebskrank waren. Und die haben ihn angefragt und gebeten, Bruder Hagin oder Papa Hagin, würdest du für uns beten? Für Heilung. Und hat dann natürlich gebetet. Und Gott hat ihm eine Sache ganz klar gesagt. Er sagt, ich werde keinen dieser beiden Männer heilen. Und er sagt, warum nicht? Das sind gute Männer, die bringen das Reich Gottes voran. Und er sagt, der Grund ist der, sie respektieren ihre Frauen nicht. Sie behandeln ihre Frauen nicht richtig. Und beide sind gestorben. Dieser Mann hat viele Heilungen erlebt, auch von Krebs. Also durch seinen Dienst ist ganz viel passiert. Und er sagt, Gott hat mir klar gesagt, weil sie ihre Frauen falsch behandelt haben, konnte Gott hier nichts tun. Nicht, dass er nicht wollte, er konnte nicht. Gott sagt, ich kann hier nichts tun. Sie haben das Schutzschild ist weg, die Liebe ist weg. Sie haben sich dem ausgeliefert und sie tragen die Folgen. Genau wie Adam, als er den Apfel aß. Gott hätte es wegnehmen können, aber Liebe lässt Konsequenzen zu. Das übersehen wir manchmal. Nicht, weil Gott uns straft, sondern Gott sagt, wenn du das und das tust, passiert das und das. Wenn du Vater und Mutter erst, wirst du lange leben auf Erden. Das ist ja, was wir lieben. Eine Konsequenz, die Leben mit sich bringt. Aber es gibt genauso Konsequenzen anderer Art. Was war das? Jakobus 4, haben wir doch gestern darüber gesprochen. Nee, Jakobus 1, Vers 13. Wenn du der Begierde nachgehst, gebiert sie die Sünde und die Sünde gebiert den Tod. Oder wenn die Sünde aufwächst, bringt sie den Tod. So, das ist, was passiert. Das ist eine Folge. Die kommt nicht von Gott. Gott lässt sie auch nicht zu. Er warnt uns davor. Er sagt, das ist das natürliche Gesetz von Saat und Ernte. Achte gut darauf, wie du mit Dingen umgehst und mit Menschen umgehst. Im 1. Petrus 3, Vers 7 steht, entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Stell dir vor, Petrus sagt hier, eure Gebete werden nicht erhört, wenn du deine Frau nicht richtig behandelst. Liebe Ehepaare, merkt ihr die Brisanz dieses Wortes? Das ist das Wort Gottes, was ich euch weitergebe. Das ist wahr und wird ewig wahr sein. Oder im Epheserbrief 4,26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Das ist insbesondere für Ehepaare. Schlaf nicht neben deinem Ehepartner ein, wenn Zorn noch da ist, wenn Streit noch nicht klar ist, wenn Vergebung noch nicht geflossen ist. Das kann lebensgefährlich sein. Für eure Ehe in jedem Fall. Zorn und Streit, lesen wir hier ganz klar, öffnen dem Teufel ein Tor in unserem Leben. Ich habe euch jetzt ein Video mitgebracht von Pastor Daniel Egeshukwu. Er war, ich denke, es war Anfang dieses Jahres sogar in München, hat dort gepredigt. Das Video ist jetzt, denke ich, 20 Jahre alt oder so. Also ist von Cephan, also von Christus for All Nations, von Reinhard Bunkes Dienst. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen. Ihr findet es bei YouTube. Solltet ihr das euch nochmal anschauen wollen. Und zwar, es gibt zwei Teile davon, die sind zusammen, was sind, dreiviertel Stunde lang ungefähr. Und ich habe nur 2 Minuten rausgesucht. Es geht also um einen Pastor, der hatte einen Verkehrsunfall, starb dabei, kam in die Leichenhalle, war 3 Tage tot, seine Frau hat aber nicht aufgegeben und hat diesen Pastor in eine Bunkerveranstaltung gebracht. Da wurde sie nicht reingelassen, weil sie dachten, es ist ein Anschlag und so. Und haben dann den Sarg praktisch unten in irgendeinen Nebenraum geräumt. Und da waren ein paar Leute, die haben dafür gebetet und seine Knochen waren schon hart wie Stahl. Er war also richtig tot, der Totenschein, alles war ausgestellt. Und dann wachte dieser Mann auf. Während er aufwachte, war Bunke schon auf dem Weg zum Flugplatz, wieder woanders hin zu fliegen. Aber diese Geschichte ging natürlich um die Welt und es wurde da eine tolle Videodokumentation daraus gemacht. Und er, Pastor Daniel Egeshukwu, war sowohl im Himmel wie auch in der Hölle in dieser Zeit. Und er beschreibt beide Orte. Und ich habe euch nur einen Ausschnitt mitgebracht, wo er etwas sagt, was das unterstützt, was ich euch versuche hier mitzugeben, was Streit betrifft. Und deswegen bitte Video ab. Er hat in der Hölle Christen gesehen, sogar Pastoren, die da aus einem Grund waren, weil sie unversöhnlich und im Streit gestorben sind. Wie viele Siege haben wir schon verloren, nur weil wir Streit in unserem Leben zugelassen haben? Oh, wir haben Grund, uns zu streiten. Und wir können das alles begründen. Natürlich, ich bin doch unschuldig, die anderen sind schuld. Versteht ihr? Streit säbelt die Liebe weg. Und wenn die Liebe weg ist, ist alles weg. Ohne Liebe keine Rettung, ohne Liebe keinen Himmel, ohne Liebe keine Beziehung zu Christus. Versteht ihr? Der Streit ist ein Serienkiller. Der Streit verursacht mehr Übel, als du dir bisher je vorgestellt hast. Und ich bete, dass das in dein Herz reinkommt. Wenn so jemand, weißt du, 3 Tage tot war und kommt aus der Hölle zurück und sagt, wenn daheim Streit ist, dann schließe ich mich auf der Toilette ein, bis er vorbei ist. Ich will keinen Anteil haben daran. Sollte uns das nicht zu denken geben? Dass möglicherweise es viel cleverer ist, sich nicht zu streiten, als einen Streit zu gewinnen? Und es gibt einen dritten Gegner der Liebe. Und der heißt Unvergebenheit. Und der hängt zusammen mit Angst, mit Sorgen und auch mit Streit. Es ist oft eine Frucht davon oder auch ein Auslöser davon, weil er auch das Tor aufmacht. Hierzu Markus 11. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Wisst ihr, wo das steht? Da steht genau ein Vers nach der Lieblingsbibelstelle für uns alle, die wir glauben, hochhalten. Wo wir Berge versetzen, richtig? Wenn wir glauben und sprechen. Genau danach kommt dieser Vers. Mit anderen Worten, ihr könnt glauben, ihr könnt Berge versetzen. Oder wie ich gestern im Pop gesagt habe, ihr könnt den Todesstern in die Luft jagen. Aber wenn du Unvergebenheit in deinem Leben hast, vergiss es. Vergiss es. Du wirst niemanden besiegen. Du wirst das Opfer sein. Du wirst besiegt. Eine andere Schriftstelle noch, Matthäus 18, 22. Jesus sagt, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, wenn 2 von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Wir wissen heute, das war eine Übertreibung, wie es im Judentum übrig ist, die eigentlich bedeutet, Immer, immer, jedes Mal, wenn jemand gegen dich sündigt. Ja, ist das denn gerecht? Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist Gnade, die Gott mir gibt, trotz mir. Warum sollte ich mit anderen anders umgehen, wenn ich ihm ähnlicher sein will? Warum soll ich sagen, du musst erst so sein wie ich, dann? Wer bin ich denn? Wer bist denn du, dass du andere nach deinen Stärken richtest? Wo stehe ich denn, wenn du mich nach deinen Stärken richtest? Versteht ihr? Dann habe ich doch schon verloren. Und wir vergessen das, weil wir so gerne nach unseren Stärken andere Leute einschätzen, unsere Schubladen aufmachen. Wisst ihr, und dann ist alles schön sortiert und ich sehe immer gut aus. Wie wäre es, wenn es uns scheißegal ist, wie wir aussehen? Und es uns viel wichtiger ist, dass Leute, wenn sie dich sehen, wenn sie mich sehen, ein Stück von Jesus sehen. Auch wenn ich nicht recht habe. Und selbst wenn ich recht hatte. Früher habe ich mich mit meiner Frau oft gestritten. Weil ich immer den Eindruck hatte, ich hatte recht. Und hinterher kam dann oft raus, dass ich nicht recht hatte. Das war immer fies. Kennt ihr das so? Ah, ich wollte aber doch so gerne recht haben jetzt. Ich dachte wirklich, ich hätte recht gehabt. Inzwischen habe ich gelernt, sie hat immer recht. Immer. Immer. Wenn immer ich denke, ich hätte recht, gehe ich immer erstmal, das mache ich wirklich so, oder ich versuche es, gehe ich immer erstmal davon aus, okay, wahrscheinlich hast du recht, dann gehe ich dann vielleicht doch nochmal zu Wikipedia und gucke mal sicherheitshalber. Und manchmal habe ich dann gemerkt, ich hatte doch recht. Aber es ist ja nicht so wichtig, weißt du, das habe ich gelernt. Es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir Frieden haben und Freude haben. Das ist viel wichtiger, als ob ich recht habe oder nicht recht habe. Mein Gott, wer interessiert noch, ob ich gestern mal irgendwas recht hatte oder nicht? Das spielt doch gar keine Rolle. Aber wie die Atmosphäre gestern war, das spielt eine Rolle für heute. Auch in der Ehe, stimmt's? Oh, bin ich doch wieder so emotional geworden. Also er sagt uns, Jesus, an dieser Stelle letztendlich auch, es gibt ein absolutes No-Go für uns als Christen. Und das No-Go ist nicht zu vergeben. Ich kann mir alles erlauben. Wenn ich Buße tue, Gott vergib mir. Aber wenn ich aufhöre zu vergeben, haue ich das Tischbein weg und alles, was draufsteht, mein ganzes Leben, geht kaputt. Warum? Weil auf Vergebung alles aufbaut, was Jesus gemacht hat. Vergebung ist der Grundpfeiler des Evangeliums. Wenn wir anderen nicht vergeben, sagt Gott, vergibt er uns nicht mehr. Wenn er uns nicht mehr vergibt, Ende, fine, es war's. Wie ich gestern auch im Pop sagte, wenn Gott gegen mich ist, ist das Spiel vorbei. Wenn Gott mir widersteht, und das heißt, dem Hochmütigen widersteht Gott, dem Demütigen gibt er Gnade, unverdiente Gunst. So, ich lebe und ich bin so erfolgreich in meinem Leben, alles, was ich tue, gelingt mir. Der einzige Grund dafür ist nicht mein Intellekt, ist nicht, dass ich aus einer reichen Familie komme oder dass ich eine super Ausbildung habe. Der einzige Grund ist der, dass ich gelernt habe, dass er schuld ist an allem Guten in meinem Leben und ich mir null einbilde. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Das ist Demut. Hochmut heißt, er guckt mich an. Ich verdiene das doch. Ich bin doch besser als du. Ich hab's doch drauf. Ich hab doch all diese Dinge, die man so haben sollte, ne? In dieser Zeit. Ich sagte, ich würde nie mehr zurück wollen. Ich war auch da. Oh, ich war sehr stolz. Viele Jahre. Und wahrscheinlich bin ich es heute auch noch. Und ich sehe es noch nicht. Das müsst ihr mir dann sagen, weil das ist der Nachteil beim Stolz. Jeder andere sieht es, nur du selbst nicht. Stolz ist sowas wie ein blinder Fleck, weißt du. So, ich weiß, Stolz ist auch, ich kämpfe auch immer noch. Denk nicht, ich habe nichts zu kämpfen mit Stolz. Immer noch. Aber ich benutze dann immer den Satz, Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben und erinnere mich, wer ich bin. Ich bin sein geliebter Sohn. Und dafür kann ich nichts. Dafür muss ich nichts leisten. Er liebt mich so, wie ich bin, so crazy und verrückt, wie ich bin. So unvollkommen, so schwach in vielen Bereichen. Und er liebt mich, so wie ich meine Kinder liebe. Auch gerade, wenn ich ihre Schwächen sehe, weißt du. Ist doch mein Kind, mein Baby, das ich im Arm hatte, als es so klein war. Und heute eine junge Frau, ein junger Mann, auch ein weiterer junger Mann, der auch weiter wächst und weiter wächst. Wie schön ist das. Es gibt dieses Gleichnis vom Schuldner, ihr wisst das, der seine große Schuld erlassen bekommt. Aber selbst dem, der bei ihm nur eine Kleinigkeit schuldet, ihm das nicht erlässt, nicht vergibt. Jesus macht dadurch deutlich, wie Gott der Vater mit uns umgehen wird, wenn wir uns Unvergebenheit anderen gegenüber erlauben. Heute ist Muttertag. Vielleicht ist heute der Tag, wo du etwas vergeben solltest, was du schon Jahrzehnte mit dir rumschleppst. Vielleicht sogar gegen einen Elternteil, der schon gar nicht mehr lebt. Räum auf, solange du noch atmest. Es wird ewige Konsequenzen haben, das zu tun oder es nicht zu tun. Und glaub mir, die willst du nicht, die negativen Konsequenzen. Jesus sagt, und voller Zorn übergab ihn der Herr, diesen nicht vergebenen Knecht, den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Ups, jedem. Keine Ausnahme vorgesehen. Jedem. Gott nicht zu gehorchen wird als Stolz bezeichnet. Dem Stolzen widersteht Gott selbst. Und Unvergebenheit gehört zu den dümmsten Handlungen, zu denen ein Kind Gottes fähig ist. Es gibt nichts Dümmeres als das, was mir Leben gebracht hat, anderen vorzuenthalten. Es gibt nichts Dümmeres, weil ich es dann auch selbst verliere. Gibt es keine Steigerung mehr. So, Unvergebenheit ist der Todfeind der Liebe. Wenn sie mich abschneidet von der Liebe, die ich so brauche. So, wir sind fortgeschritten und wird vielleicht ein paar Minuten länger, aber ich fasse mich jetzt kurz. Mein vierter und letzter Punkt ist ganz kurz. Der Ausweg aus der ganzen Misere ist ein ganz leichter, der dich alles kostet. Jetzt hör gut zu, vor allem wenn du ein junger Mensch bist und sagst, ich erlaube mir ja auf beiden Seiten irgendwie mitzuhalten. Hör gut zu. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, und ich füge ein, ihr Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es geht also nicht um Tun, es geht um Sein. Die Frage ist doch, und so fing ich mal an, als ich Ja zu Jesus gesagt habe, damals vor 31 Jahren, in Wiesbaden und später noch mal ein bisschen später in Israel, war es so, wie wenn ich mich komplett, und das war wirklich, was ich wollte, auf den Opferstein gelegt hat, so wie Abraham seinen Isaak, und gesagt, jetzt bin ich dein Opfer. Jetzt kannst du mit mir machen, was ich will. Ich will nur noch deinen Willen tun. Alles, was mich betrifft, meine Zukunft, jede Tat, es soll dir gefallen. Ich will nichts anderes mehr. So, und dann kommen die Jahre, weißt du, wo man dann abgeklärt wird und dann fängt man an, doch wieder zu wurscheln und macht dies und jenes. Ich weiß nicht, wie oft ich wieder auf diesen Stein zurückgeklettert bin und gesagt habe, Gott, vergib mir, es war so dumm. Ich will hierher, das ist der einzige Ort, wo ich sein sollte, wo ich sein will und wo es mir gut geht. Es ist da, ein lebendiges Opfer zu sein, eins, was atmet. Weißt du, wir haben eben gesprochen von Leuten, die den Märtyrertod starben. Das waren Opfer, furchtbar. Aber wir sind lebendige Opfer. Wir sollten den anderen nichts nachstehen, sondern Gott, dein Wille geschehe, ich vertraue dir. Das ist doch, was Christsein ausmacht. Wenn es das nicht ist, was ist es denn dann? Sind wir einfach nur ein bisschen besser oder ein bisschen wohlhabender oder ein bisschen gesünder? Ist das alles? Oder ist unser Glauben nicht viel mehr? Ein Sein, ein Echtsein und ein verwandelndes Echtsein auf dem Altar. Man könnte sagen, ein lebendiges Opfer zu sein, das siehst du dadurch, du vergibst schnell, du liebst die Brüder, du kritisierst nicht, du lässt dich nicht länger von Angst und Sorgen bestimmen, du hörst auf zu streiten, du achtest auf deine Worte, auf deine Taten, auf deine Gedanken, du folgst nicht deinen Gefühlen, sondern Gottes Wort, du hältst dich beständig gefüllt mit dem Wort Gottes. Das ist nicht eine Sonntagssache, sondern eine Alltagssache, da mich mit zu beschäftigen. Und du gibst Gott deinen Willen, dein Vertrauen, deine Worte, deine Rechte. Das nennt man übrigens Glauben. Glauben gleich Vertrauen. Beginn doch damit, Leute auf den Rücken zu nehmen und sie mit dir aus der Burg zu tragen, weißt du? Gott hat uns doch frei gemacht. Er hat uns freigelassen. Er hat uns befreit. Wir dürfen aus der Burg raus. Nur wen tragen wir auf dem Rücken? All unsere Besitztümer, all unsere, weißt du, all unsere Interessen, all unsere Träume. Oder tragen wir das, was Gott uns gegeben hat? Menschen, seinen Willen, seine Träume, seinen Plan für eine Welt, die verloren geht, die voller Angst ist, gerade in diesen Tagen. Wen können wir auf die Schulter nehmen? Durch Fürbitte, durch ganz praktische Hilfe, durch Gespräche, durch Anteilnahme. Heute die Mütter, die wir besuchen, die wir ehren. Ich fasse zusammen. Darum geht's. Liebe ist entscheidend für alles Wichtige in unserem Leben. Liebe ist aktiv. Durch unsere Worte und durch unsere Taten ist sie sichtbar und messbar. Liebe hat 3 Todfeinde. Angst und Sorgen, Streit und Unvergebenheit. Und der Ausweg, sei ein lebendiges Opfer. Und ich möchte jetzt, vielleicht bist du jemand, du sagst, ich habe noch nie auf diesem Opferaltar gelegen. Ich habe noch nie mein Leben wirklich komplett Gott hingegeben und gesagt, Gott, mach mit mir, was du willst. Ich mag den Satz, den Randy Clark geprägt hat, lass mich doch eine Münze in deinem Portemonnaie sein, die du ausgibst, wofür du willst, Gott. Lass mein Leben auf die Weise zählen. Und wenn du sagst, das ist, was ich will, und vielleicht bist du jemand, der heute das erste Mal hier reinhört, oder der sagt, ich bin von diesem Altar schon lange weg. Ich lebe ein Leben neben oder vor oder hinter dem Altar, aber nicht mehr drauf. Dann ist das dein Moment. Und wenn du das möchtest, werde ich ein einfaches Gebet vorsprechen. Und das macht den Unterschied, wenn es deine Entscheidung ist. Wenn du das möchtest, dann schließ doch mal die Augen und heb eine Hand zu Gott und sprich mir das Gebet nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz dein Leben gabst. Ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen. Bitte vergib mir all meine Lebensschuld. Und wasch mich rein. Ich folge dir nach. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Lass mich dein Opfer sein, dein lebendiges Opfer. Und sei du mein Herr. Amen. Und lasst doch die Augen nochmal geschlossen, auch die ihr dieses Gebet vielleicht schon längst für euch entschieden hattet. Herr, ich danke dir für jeden Mann und jede Frau, die hier diese Botschaft gehört hat. Und ich bitte dich, dass es nicht einfach nur eine Botschaft war, nicht einfach nur eine Predigt von vielen, sondern dass da dein Wille durchfließt. Du sagst, keins deiner Worte kommt leer zurück. Und ich bete, dass dein Wort vollbringt, wozu du es ausgesandt hast. Und dass es die Herzen von Menschen berührt, so tief, dass gewisse Dinge sich verändern. Ob der Streit aus einer Familie auszieht, ob die Liebe eine ganz neue Dimension gewinnt. Herr, was auch immer du vorbereitet hast für diesen Moment, ich bete, dass das Wirklichkeit wird. Komm, Herr, lass uns Taten und Worte der Liebe pflegen. Lass uns dein Wort als oberste Instanz für unsere Entscheidungen, für unser Leben ganz neu erkennen. Und lass uns danach handeln, was dir gefällt. Ich segne euch in Jesu Namen mit übernatürlicher Erkenntnis, mit Bestätigung von Gottes Geist, jetzt und auch in den nächsten Tagen. Er soll euch erinnern an diese Dinge, gerade an das mit dem Streit. Ich bete, dass ihr schnell vergebt, dass Sorge und Angst in eurem Leben keinen Platz mehr hat und dass ihr völlig ohne Streit lebt. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet. Ich gebe jetzt an meine bezaubernde Frau zurück und freue mich, euch morgen wiederzusehen, übermorgen, am Dienstag, in unserem nächsten Pastor Office Podcast. Bis dann. Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist,
dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzung. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr alleine. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.